Ihr Lieben, wir wenden uns heute der dritten Gemeinde zu, die einen Brief vom auferstandenen Jesus bekommt. Pergamon wird einem Check-up unterzogen. Jesus prüft also den geistlichen Zustand seiner Gemeinde. Er will mit diesem Check-up Gutes verstärken, aber er weist auch auf Schlechtes hin, das die Gemeinde dann lassen soll. Unter der Überschrift »Keine faulen Kompromisse« lässt Jesus der Gemeinde in Pergamon über seinen Apostel Johannes Folgendes ausrichten. Schreibe den Engel der Gemeinde in Pergamon. Das lässt dir der sagen, der das scharfe, doppelschneidige Schwert trägt. Jesus stellt sich seiner Gemeinde vor als der, der das Schwert in seiner Hand hält. Das klingt nicht nur dramatisch, das ist es auch. Jesus begegnet der Gemeinde als der, der mit scharfer Klinge das Gute vom Bösen trennt. Es ist also klar, dass es Kritik geben wird in diesem Brief. Aber die Frage ist, kommt Jesus als Richter oder kommt er zu seiner Gemeinde als Arzt? Ich finde, dass das einen großen Unterschied macht, wozu Jesus die Klinge schwingt. Um die Absicht von Jesus herauszufinden, müssen wir ein bisschen tiefer in der Bibel bohren. Im Internet würdest du dazu einen Link öffnen oder sogar einen Hyperlink und schließlich landest du bei Hebräer 4, Vers 12 und 13. Da steht, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist. Und es trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Gottes Augen bleibt nichts verborgen. Vor ihm ist alles sichtbar und offenkundig. Jeder Mensch muss Gott Rechenschaft geben. Mit seinem Wort in der Bibel deckt Jesus also bei uns auf, was gut ist und was schlecht ist. Sein Wort wirkt dabei wie ein scharfes Messer. Es trennt die Sachen, die Gott gefallen, von denen, die sich nicht mit ihm vertragen. Jesus geht dabei wie ein guter Arzt vor. Er schneidet das Krebsgeschwür aus unserer Seele heraus, bevor es den ganzen Menschen zerstört. Jesus verhindert, dass wir faule Kompromisse eingehen, selbst am Thron Satans. Jesus sagt, ich weiß, dass du in einer Stadt wohnst, die vom Satan regiert wird. Und trotzdem bekennst du dich treu zu mir und hast deinen Glauben nicht widerrufen, selbst dann nicht, als Antipas, mein treuer Zeuge, in dieser Hochburg des Satans getötet wurde. Jede Stadt hat ja irgendwie einen unverwechselbaren Charakter, ganz egal, ob es sich dabei um Rom oder Frankfurt, Istanbul oder Berlin handelt. Jede Stadt hat ihre ganz eigene Atmosphäre, ob weltoffen oder hitlerweltlerisch, ob tolerant oder charmant, ob fromm oder teuflisch. So kommt Jesus zu dem Urteil, dass Pergamon eine Hochburg des Satans ist. Hier hat der Teufel sein Hauptquartier aufgeschlagen. Hier regiert und thront das Böse. Pergamon war damals eine Stadt mit mehr als 200.000 Einwohnern. Das Pergament, ein aus Tierhäuten hergestelltes Schreibmaterial, stammt aus dieser Stadt. In der städtischen Bibliothek lagerten damals mehr als 200.000 Schriften. Sie war damit die zweitgrößte Bibliothek der Welt. Vor allem galt Pergamon aber als das religiöse Zentrum der Welt. Hier thronte 300 Meter über der Stadt der eindrucksvolle marmorne Zeus-Tempel, eines der sieben Weltwunder der Antike. Heute steht er rekonstruiert im Pergamon-Museum in Berlin. Karl Humann grub ihn 1886 aus und der Kaiser von Preußen holte ihn nach Berlin. Manche Leute glauben, darin die Ursache gefunden zu haben, warum die deutsche Geschichte anschließend so negativ verlief. Vom Zeus-Altar in Berlin sollen die Impulse ausgegangen sein zu zwei Weltkriegen und der katastrophalen Judenverfolgung. Ich persönlich halte nicht viel davon, Dinge so zu verteufeln. Denn der Teufel ist eine Person und er wirkte damals nicht nur durch den Zeus-Altar, er wirkte in der ganzen Stadt Pergamon. Denn nicht nur auf dem Zeus-Altar wurde geopfert, auch im Tempel der Göttin Athene und zu Ehren von Kaiser Augustus wurden täglich antigöttliche Feiern abgehalten. Dieser Tempel auf der Akropolis war der Hauptplatz des Kaiserkultes in ganz Kleinasien. Er war auch die erste und älteste derartige Kultstätte, schon 29 vor Christus entstanden. Eine eigene, zahlreiche Priesterschaft gehörte zu diesem Tempel dazu. Aber das bei weitem berühmteste und am stärksten besuchte Heiligtum war noch einem anderen Gott geweiht, dem Gott der Heilkunst. Das Asklepion zog die Pilger magisch an, denn hier passierten Wunder. Man konnte es als das Lourdes der damaligen Zeit bezeichnen. Ein Schwimmbecken aus Marmor, das von den heilbringenden Quellen gespeist wurde, ist noch heute zu besichtigen. Dort wirkte Galenus, der berühmteste Arzt des Altertums. Leidende aus aller Welt wallfahrten nach Pergamon und die Ärzte wurden Heiland und Retter genannt. Es empfiehlt sich also, die Bezeichnung Thron Satans auf die ganze Stadt zu beziehen und nicht auf einzelne Bauten. Es ging um etwas atmosphärisch Böses, das in Pergamon seine Macht ausstrahlte. Und mitten in dieser furchtbaren Stadt hat Jesus tatsächlich eine Gemeinde. Tür an Tür mit dem Teufel wohnt eine kleine christliche Schar und hält an ihrem Glauben fest. Wörtlich heißt es, dass sie den Namen Jesu mit aller Kraft umklammerten. Denn überall lauerten Verführungen und falsche Lehren. Diese Gemeinde hatte wirklich keinen leichten Stand. Freunde und Verwandte berichteten, wie sie durch den Gott Asklepios geheilt worden waren. Und in ihren eigenen Reihen erlebten die Christen Krankheit und Schwachheit. Die Händler der Stadt sonnten sich in immerwährendem wirtschaftlichen Erfolg, während die Christen Nachteile wegen ihres Glaubens erlitten. Es war der Gemeinde anzusehen, dass ihnen ihr Glaube offensichtlich nicht den Erfolg, nicht das Ansehen und nicht die Kraft verlieh, wie sie den anderen in der Stadt gegeben wurde. Ein Liederdichter hat viele Jahre später das einmal so ausgedrückt: Wenn ich auch gar nichts spüre von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziel, auch durch die Nacht. Das war die tägliche Erfahrung der Gläubigen in Pergamon. Doch die Christen blieben Jesus treu. Sie glaubten daran, dass sie mit Jesus eines Tages auferstanden und siegen würden. Ganz schlimm wurde es für sie, als einer von ihnen, wahrscheinlich einer der Leiter der Gemeinde, öffentlich im Tempelbezirk getötet wurde. Antipas wurde ein Opfer des Fanatismus in der Stadt. Er ist der erste namentlich genannte Märtyrer in der Offenbarung. Und er erhält den gleichen Titel wie Jesus am Anfang der Offenbarung: Mein treuer Zeuge. Antipas hat seinen Glauben vor dem Thron Satans bezeugt. Nun bedeutet der Name Antipas gegen alles. Antipas war dagegen, faule Kompromisse zu schließen, und er ist dafür getötet worden. Antipas hat sich gegen den Mainstream gestellt und ist dafür gehasst worden. Antipas hat sich gegen den Thron Satans gestellt und er wird dafür von Jesus gelobt. Antipas hat selbst auf dem harten Pflaster von Pergamon das Evangelium verkündigt. Wie ist es bei uns? Wie würdest du den Ort bezeichnen, wo du wohnst? Ist deine Umgebung auch ein hartes Pflaster für dich? Oder empfindest du vielleicht deine Arbeitsstelle als Thron Satans? In jedem Fall gilt auch dir, was Jesus seiner Gemeinde in Pergamon schreibt: Ich weiß ganz genau, wo du wohnst. Jesus kennt nicht nur unsere Taten, wie in den anderen Sendschreiben beschrieben. Er denkt auch an den Ort, wo du deinen Glauben lebst. Jesus kennt deine spottenden Kollegen. Sie haben sich die Karriereleiter mit ihren Ellbogen hochgearbeitet und du sitzt immer noch ganz unten. Jesus kennt auch deine streitlustigen Nachbarn. Sie nehmen sich alles wie die Raben, sie denken immer nur an ihren eigenen Vorteil und sie haben kein gutes Wort für dich. Und Jesus kennt auch deine Familie, die so kritisch gegenüber deinem Glauben steht. Die kennen deinen Gott überhaupt nicht, aber nörgeln dauernd an deinem Glauben herum. Jesus sagt: Ich weiß, wo du wohnst. Du kannst also sicher sein, dass dein Wohnort kein Zufall ist, sondern Gottes Platzanweisung für dich. Denn entweder bewähren wir uns da, wo wir leben, oder nirgendwo auf der Welt. Vielleicht ist dein beschwerlicher Lebensort ein Echtheitstest für dich und deinen Glauben. Er zeigt, was mit dir wirklich los ist und was in dir steckt. Darum bleib Jesus treu, egal wo er dich hingestellt hat. Bleib ihm treu auch gegen alle Widerstände, denn nur in Jesus ist das Heil zu finden. Lass dich nicht von Jesus wegbringen, auch nicht durch Verführung wie die Lehren Bileams. Jesus sagt: Und doch habe ich etwas an dir auszusetzen. Du duldest in eurer Mitte Leute, die an der Lehre von Bileam festhalten. Bileam hatte Balak erklärt, wer das Volk Israel ins Verderben stürzen konnte. Er verführte sie, das Fleisch von Götzenopfern zu essen, und verleitete sie zu sexueller Unmoral. Es gibt auch unter euch solche Leute. Sie folgen den Nikolaiten und ihrer Irrlehre. Bileam. Die Geschichte, auf die Jesus hier anspielt, steht in 4. Mose 22 und folgende Kapitel. Bileam war ein Wahrsager, der im ganzen Orient bekannt war. Er wurde von einem Mann namens Balak beauftragt, das Volk Israel zu verfluchen. Balak war der König der Moabiter und er hatte Angst, von den Israeliten überrannt zu werden. Schließlich standen die Israeliten auf ihrer Wanderung ins verheißene Land kurz vor seiner Landesgrenze. Bileam macht sich also auf den Weg, um die Israeliten zu verfluchen. Aber schon unterwegs stellt sich ihm der Engel Gottes entgegen. Er macht Bileam eindrücklich klar, dass ein Fluch nicht in Frage kommt. Bileam ist total beeindruckt von der Größe und Stärke Gottes. Und als es dann darauf ankommt, segnet Bileam das Volk Gottes, statt es zu verfluchen. Dreimal wiederholt er das. Und Bileam verheißt dem Volk Gottes sogar eine große Zukunft. Balak ist natürlich stinksauer auf Bileam. Darum gibt ihm der alte Wahrsager einen Tipp mit. Er sagt: Balak, versuch es doch lieber mit Verführung. Wir können Gott nicht von seinem Volk trennen, aber vielleicht können wir das Volk von seinem Gott trennen. Balak schickt daraufhin ein paar hübsche Mädchen in das Lager der Israeliten. Die Männer sind sofort hin und weg. Sie heiraten sie und erfüllen ihr jeden Wunsch. Die Frauen dürfen ihre Götzenfiguren mitbringen. Es wird geduldet, dass sie ein Fest für Baal feiern, und die israelitischen Männer machen sogar mit. Einer aber freut sich nicht über dieses Treiben. Yahweh ist zornig, weil das Volk ihm untreu geworden ist. Er lässt zu, dass eine Seuche im Lager der Israeliten ausbricht. Mose wird die Ursache schnell klar. Er stellt die Männer, die sich verführen ließen, zur Rede und richtet sie. Sofort hört die Seuche auf. 24.000 Israeliten sind ihr allerdings zum Opfer gefallen. Anschließend rächen sich die Israeliten an den Moabitern und dabei wird auch Bileam getötet. Die Nikolaiten in Pergamon sind eine ähnliche Gruppe wie die Anhänger Bileams. Sie nehmen die Sache mit dem Glauben nicht so genau. Sie sagen: Hey, was macht das schon, wenn wir Götzenopferfleisch vom Markt essen? Das ist das beste Fleisch, das es weit und breit gibt, und wir essen es ja unserem Gott zur Ehre. Jesus hat uns doch zur Freiheit berufen. Aus demselben Grund sahen sie auch die damals übliche Tempelprostitution nicht so eng. Schließlich müsse man ja auf die Welt zugehen, wenn man sie gewinnen wolle. Während die Gemeinde in Ephesus die Lehre der Nikolaiten hasste, ließ die Gemeinde in Pergamon sie einfach gewähren und machte wohl auch ganz gern bei den Praktiken mit. Damit war sie wie einst das Volk Israel in die Falle gegangen. Der offene Angriff Satans, zum Beispiel bei Antipas, war gescheitert. Aber die Verführung hatte gegriffen. Das bisschen Mitfeiern bei Opferfesten, das nicht so eng sehen von sexueller Ausschweifung, das wir sind als Christen doch frei, das hatte die Gemeinde auf die schiefe Bahn gebracht. Wie ist das bei uns? Wo sind wir dabei, nicht mehr eindeutig auf der Seite von Jesus zu stehen? Wo haben wir uns vielleicht auf die schiefe Bahn begeben? Wo sind wir zu tolerant geworden? Welche Musik hörst du? Welche Filme siehst du dir an? Welche Bücher liest du? Könntest du Jesus bei all diesen Aktivitäten guten Gewissens in die Augen sehen? Paulus sagte mal in 1. Korinther 6, alles ist dir erlaubt, aber nicht alles ist gut für dich. Alles ist erlaubt, aber verlier bitte nicht deine Freiheit daran. Als ich mit 14 Jahren zum Glauben an Jesus fand, habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass meine Musik nicht zu Jesus passte. Lieder wie Highway to Hell wollte ich als Christ einfach nicht mehr singen. Also habe ich meine ganze Plattensammlung genommen und in den Müll geschmissen. Und ich habe das nie bereut, denn ich war anschließend so befreit, die Macht dieser Lieder auf mein Leben war gebrochen. Weil ich wusste, wie angreifbar ich auf diesem Gebiet war, habe ich danach jahrelang überhaupt kein Radio mehr gehört. Ich wollte mich nicht mehr in Versuchung bringen. Bei welcher Sache stehst du vielleicht in der Gefahr, deinem Glauben untreu zu werden? Wo schließt du faule Kompromisse? Wo tust du Dinge, die dich immer weiter von Gott wegbringen? Kommst du vielleicht vom Internet nicht mehr richtig los? Oder bewegst du dich häufig auf pornografischen Seiten? Kannst du ohne deine vielen Kontakte im Handy nicht mehr leben und musst du bei jedem Piep auf dein Handy schauen? Können die Filme, die du dir ansiehst, gar nicht hart genug sein? Kaufst du unnötige Dinge, bloß um deinen ganzen Frust zu bewältigen? Lügst du regelmäßig für deinen Chef und es macht dir gar nichts mehr aus? Machst du beim Tratsch über die Kollegen auf der Arbeit mit und sie tun dir noch nicht mal leid? Merkst du, jeden Tag stehen wir vor der Entscheidung, ob wir Gutes oder Schlechtes tun, ob wir uns mit positiven Dingen füllen oder nur mit negativen. Und im Kern geht es dabei um die eine wichtige Frage: Wem folgst du? Jesus oder deinen eigenen Wünschen? Und wenn du jetzt merkst, dass du Jesus irgendwie aus den Augen verloren hast, dann kehr zu ihm um. Denn Jesus sagt: Kehr zu mir um, sonst werde ich schnell zu dir kommen und gegen diese Leute mit dem Schwert aus meinem Mund kämpfen. Darum keine faulen Kompromisse mehr unter dem Schwert Jesu. Jesus hat heute seinen Finger auf manche Wunde bei uns gelegt. Aber er tat das nicht, weil er seine Freude daran hat, uns weh zu tun. Er möchte, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Darum richtet Jesus sein Schwert auch nicht gegen dich, sondern gegen seine Feinde. Die Frage ist allerdings, ob du noch an der Seite Jesu stehst oder schon die Seiten gewechselt hast. Wenn du merkst, dass du inzwischen auf der falschen Seite stehst, kehr zu Jesus um. Das Zeitfenster, das dir noch bleibt, scheint nicht besonders groß zu sein. Jesus sagt, dass er schnell auf solche Missstände in seiner Gemeinde reagiert. Mit seinem Wort hat er die Klinge schon angesetzt, um das Krebsgeschwür aus unseren Herzen herauszunehmen. Dieses Geschwür kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Vielleicht bist du verletzt worden und hegst seitdem einen tiefen Groll gegen jemanden. Dann lass dich von dem Schwert Jesu berühren. Er will dir ein neues Herz schenken. Vielleicht ist dir die Meinung anderer so wichtig, dass du dein Leben immer wieder nach ihnen statt nach Jesus ausrichtest. Dann lass dich von dem Schwert Jesu berühren. Er kämpft für dich. Vielleicht kannst du dich auch nicht beherrschen und du trinkst viel zu viel Alkohol. Dann lass dieses Verlangen von Jesu Schwert wegschneiden. Er stillt deinen Durst. Ja, Jesus lädt dich heute ein, einen neuen Weg mit ihm einzuschlagen. Er bringt mit seinem Wort wieder Klarheit in dein Leben hinein. Er trennt die guten von den bösen Absichten. Und Jesus hilft dir, keine faulen Kompromisse mehr einzugehen. Mit ihm darfst du wieder einen Unterschied in dieser Welt machen, denn er ist der Weg, auf dem du das Ziel bei Gott erreichst. Und je länger du auf diesem Weg unterwegs bist, umso besser wirst du auch all die vielen falschen Wege erkennen können. Und wenn du dich irgendwo mal falsch entscheidest, das passiert, dann stehen dir hoffentlich Weggefährten zur Seite, die dich zurückziehen. Ja, diese Worte von Jesus sind ja nicht an uns Einzelne gerichtet, sondern an die ganze Gemeinde. Wir alle sind füreinander verantwortlich. Wir sollen gegenseitig auf uns Acht geben und wir sollen uns gegenseitig zu mehr Treue und Hingabe herausfordern. Oft wird diese Aufgabe an den Pastor und den Ältestenkreis delegiert, aber das ist nicht richtig. Jeder ist für jeden in der Gemeinde verantwortlich. Paulus macht das in Galater 6, Vers 1 und 2 ganz deutlich. Brüder und Schwestern, wenn sich einer von euch zu einer Verfehlung hinreißen lässt, sollt ihr, die ihr von Gottes Geist geleitet werden, ihn liebevoll wieder zurechtbringen. Seht aber zu, dass ihr dabei nicht selbst zu Fall kommt. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Leider verschwinden die meisten nach dem Gottesdienst für eine ganze Woche wieder hinter ihren vier Wänden, wo kein anderer etwas zu suchen hat. Wenn wir aber mehr Zeit miteinander verbringen würden, könnten wir uns auch besser fördern. Wenn wir uns mehr füreinander öffnen, entsteht auch ein viel besseres Bollwerk gegen all die Gefahren, in denen jeder von uns steht. Darum kommt zurück zu Jesus und zu seiner Gemeinde. Wir brauchen einander. Und gemeinsam werden wir auch viel eher merken, auf welchen Wegen Gott kein Manna verstreut hat. Und wir werden gemeinsam spüren, auf welchem Weg keine Verheißung Gottes liegt. So verspricht Jesus: Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird von dem geheimnisvollen Manna essen, und ich werde ihm einen weißen Stein geben. Darauf steht ein neuer Name, den nur der kennt, der ihn erhält. Darum keine faulen Kompromisse mehr beim weißen Stein. Dieser weiße Stein erinnert an die damalige Sitte, mit Steinen unterschiedlicher Farben bei der Urteilsfindung vor Gericht abzustimmen. Ein schwarzer Stein bedeutet schuldig, ein weißer Stein bedeutet nicht schuldig. Wenn Jesus dir nun einen weißen Stein schenkt, dann bedeutet das, dass du freigesprochen bist. Du bist begnadigt und frei von aller Schuld. Du kannst noch einmal ganz neu beginnen. Der Himmel steht dir offen. Dort wirst du zu einem herrlichen Festmahl eingeladen und du darfst sogar etwas von dem Manna probieren, mit dem die Israeliten in der Wüste 40 Jahre lang versorgt wurden. Es ist das Brot des Himmels und schmeckt süß wie Honig. Ich bin mir sicher, dass mit einem Biss von diesem Manna jeglicher Appetit auf Götzenopferfleisch oder Ähnliches verloren geht. Jedes Verlangen wird mit dem Brot des Himmels gestillt, denn es ist die wahre Speise, die zum ewigen Leben belebt. Und dann bekommst du für dein neues Leben auch noch einen neuen Namen von Jesus geschenkt. Er hat etwas sehr Persönliches, denn ihn kennen nur du und Jesus. Jesus, der dich von ganzem Herzen liebt, weil du ihm treu geblieben bist. Jeder, der in der Bibel einen neuen Namen bekommt, hat vorher einen Glaubenskampf gewonnen. Er hat etwas erreicht, von dem er dachte, dass er es niemals schaffen würde, aber mit Gottes Hilfe hat er das Ziel erreicht. Bei Abraham war das so. Am Anfang hieß er Abraham. Doch weil er Gott vertraute, bekam er viele Nachkommen und wurde zum Vater vieler Völker, auf Hebräisch Abraham. Auch Simon wurde von Gott verändert. Er erhielt von Jesus den Namen Petrus. Simon war ein ganz normaler Fischer, aber er wurde mit Gottes Hilfe zu einem Fels, auf den Jesus seine Gemeinde gründete. Die bekannteste Verwandlung ist sogar sprichwörtlich geworden, vom Saulus zum Paulus werden. Der berüchtigte Christenhasser Saulus bekehrt sich, er lässt sich taufen und Jesus macht aus ihm einen liebevollen Gemeindevater. Paulus wird zum Licht für unzählige Menschen, die Jesus noch nicht kannten. Und wenn du anfängst, Jesus zu folgen, dann wird er auch dich verändern. Jesus wird deinen Namen mit seinem verbinden und daraus wird etwas ganz Neues entstehen. Vielleicht wirst du wie Mutter Teresa bekannt für deine Barmherzigkeit. Oder man wird dich wie Stephanus oder Antipas wegen deiner Treue kennen. Vielleicht wirst du wie Paulus für deine Klarheit bekannt oder wie Abraham für deine Zuversicht. Vielleicht wirst du wie Maria bekannt für deine Liebe oder wie viele andere Christen als Menschen, die nicht überall mitgemacht haben. Sie haben mit ihrer neuen Art Leben in das Leben anderer gebracht. Genau dafür hat Jesus dich berufen. Du hast die Möglichkeit, Leben zu spenden, immer da, wo du wohnst. Mitten in deinem Leben will Jesus dich als Leuchtturm gebrauchen, der anderen den richtigen Weg zeigt. Darum hör bitte auf, faule Kompromisse zu schließen. Überwinde den Drang, es allen recht zu machen. Mach lieber einen Unterschied. Fass Mut und ergreif den weißen Stein und kehr auf den richtigen Weg wieder um. Komm zurück zu Jesus und seiner geliebten Gemeinde. Und als Zeichen, dass du es wirklich ernst meinst, darfst du dir nach der Predigt hier vorne solch einen weißen Stein nehmen. Und du darfst ihn mit nach Hause nehmen und hoffentlich noch lange an diese Predigt denken. Der Stein soll dich daran erinnern, dass du ganz zu Jesus gehörst. Egal, ob du da wohnst, wo der Thron Satans stehst, du gehörst zu Jesus. Egal, ob alle nur Toleranz fordern und keiner mehr weiß, was gut oder schlecht ist, du gehörst Jesus und folgst ihm auf seinem Weg. Egal, ob du hart angefeindet wirst, weil du dich zu Jesus bekennst, er wacht mit seinem Schwert über dir. Dafür steht dieser weiße Stein, der längst für dich bereit liegt. Und wenn du so mutig bist wie die Kinder auf der Holland-Freizeit, dann holst du dir gleich ein. Die Kinder haben vor 3 Jahren keine Sekunde gezögert. Sie haben sich alle solch einen Stein schenken lassen. Denn was gibt es Besseres, als etwas Neues zu erleben? Was gibt es Erleichterndes, als einen Freispruch zu hören? Was gibt es Schöneres, als jemanden wie Jesus an der Seite zu haben? Ich denke nichts. Darum komm und greif zu. Amen.